Derek Hamilton wurde am Bahnhof Waterloo von einem anderen Chauffeur in Empfang genommen, diesmal in einem Jaguar. Der Chauffeur nahm seine Mütze ab und hielt die Tür auf. Derek stieg ein, ohne ein Wort zu sagen. Als der Wagen anfuhr, traf Derek eine plötzliche Entscheidung. Er würde nicht geradewegs zum Büro fahren. »Bringen Sie mich zu Nathaniel Fett«, sagte er. »Wissen Sie, wo das ist?« Der Chauffeur erwiderte, »Ja, Sir.« Sie überquerten die Waterloo Bridge und fuhren in Richtung des Londoner Banken- und Börsenviertels. Sowohl Derek als auch Nathaniel Fett hatten die Westminster School besucht. Nathaniel Fett Senior hatte, vollkommen zutreffend, vermutet, dass ein Sprössling an dieser Hochschule nicht darunter leiden musste, dass er Jude war. Lord Hamilton hatte Derek angemeldet, weil er der Meinung gewesen war, dass sein Sohn sich dort nicht zu einem Upper-Class-Trottel entwickeln würde, um seiner Lordschaft Worte zu benutzen. Derek lächelte still vor sich hin. Er war mit seinem Vater immer zu hart ins Gericht gegangen. Aber vielleicht taten das ja alle Söhne. Doch nur wenige Männer hatten sich so gut auf politisches Geplänkel verstanden wie der alte Lord Hamilton. Die Bauernschleue seines alten Herrn hatte Derek zu handfester Macht verholfen, wohingegen Nathaniel Fett Senior intellektuell zu abgehoben gewesen war, als dass er es zu wirklichem Einfluss in Staatsangelegenheiten gebracht hätte. Doch auch Nathaniel Junior hatte eine brillante Karriere gemacht, da er die Intelligenz seines Vaters geerbt und genutzt hatte. Den Geldverleih, der von 6 Generationen erstgeborener Söhne weitervererbt worden war, hatte Nathaniel der 7. in eine Handelsbank umgewandelt. Die Leute waren immer schon zu Nathaniel gekommen, wenn sie Rat brauchten, sogar als er noch zur Schule gegangen war. Inzwischen betätigte Nathaniel sich als Banker, Börsenmakler sowie als Berater bei Unternehmensfusionen, Übernahmen und Auflösungen. Der Jaguar hielt und Derek sagte zum Chauffeur, »Warten Sie bitte auf mich.« Die Büros von Nathaniel Fett waren nicht besonders eindrucksvoll eingerichtet. Er hatte es nicht nötig, seinen Reichtum zur Schau zu stellen. An der Eingangstür des Gebäudes, das sich unweit der Bank von England befand, war nur ein kleines Namensschild angebracht. Ein nichtsahnender Betrachter hätte Nathaniels Bank- und Börsenhandelsunternehmen für eine kleine und nicht besonders gut gehende Versicherungsagentur oder Ähnliches gehalten. Aber dieser Betrachter konnte ja nicht ahnen, wie weit allein der fetsche Immobilienbesitz sich zu beiden Seiten der Straße erstreckte. Das Innere des Gebäudes war eher zurückhaltend als opulent. Es gab eine Klimaanlage und indirekte Beleuchtung, Teppiche und Tapeten waren in Ehren gealtert. Der nichtsahnende Betrachter hätte wahrscheinlich vermutet, dass die Ölgemälde, die an den Wänden hingen, kostbar waren. Er hätte mit dieser Vermutung recht gehabt und auch wieder nicht. Die Gemälde waren tatsächlich kostbar, aber sie hingen nicht an den Wänden, sondern waren in Vertiefungen im Mauerwerk eingelassen und wurden von Panzerglasscheiben geschützt. Nur die falschen Rahmen waren an der Wand befestigt. Hamilton wurde umgehend in Fetts Büro im Erdgeschoss geführt. Nathaniel saß in einem Clubsessel und las in der Financial Times. Er stand auf, um seinem Freund die Hand zu schütteln. Hamilton sagte, »Ich habe dich noch nie an diesem Schreibtisch sitzen sehen. Ich dachte immer, du hättest ihn nur zu Dekorationszwecken aufstellen lassen.« »Setz dich, Derek. Tee, Kaffee, Sherry? Ein Glas Milch, bitte.« »Würden Sie wohl so nett sein, Valerie?« Fett nickte seiner Sekretärin zu und die Frau verließ das Büro, um das Gewünschte zu holen. »Der Schreibtisch. Nein, ich benutze ihn nie. Meine gesamte Korrespondenz diktiere ich und nichts, was ich lese, wiegt so viel, als dass ich es nicht in den Händen halten könnte. Warum also sollte ich an einem Schreibtisch sitzen wie ein Buchhalter in einem Roman von Charles Dickens?« »Verstehe. Dann ist der Schreibtisch nur Staffage.« »Diesen Schreibtisch gibt es hier schon länger als mich. Er ist zu groß, als dass man ihn in einem Stück zur Tür hinaus bekäme und zu wertvoll, um ihn zu zerlegen. Ich glaube, der Schreibtisch ist so alt, dass dieses Gebäude damals um ihn herum errichtet wurde.« Hamilton lächelte. Valerie kam mit dem Glas Milch ins Zimmer und verschwand sofort wieder. Derek nahm einen Schluck und musterte seinen Freund. Fett und sein Büro entsprachen einander. Beide waren klein, aber nicht zwergenhaft, dunkel, aber nicht düster, leger, ohne an Seriosität einzubüßen. Nathaniel trug eine Brille mit dickem Gestell und sein Haar war pomadisiert. Seine Clubkrawatte war ein Markenzeichen gesellschaftlicher Anerkennung. »Diese Krawatte ist das einzig Jüdische an ihm«, dachte Derek mit einem Anflug von Ironie. Er stellte das Glas ab und fragte, »Hast du vorhin in der Financial Times etwas über mich gelesen?« »Ich habe den Artikel nur überflogen. Die Reaktion war vorauszusehen. Vor 10 Jahren hätte eine so schlechte Bilanz wie die der Hamilton Holdings noch hohe Wellen geschlagen, von A wie Automobilaktien bis hin zu Z wie Zinkpreise. Heutzutage ist deine Holding nur einer von vielen Mischkonzernen, die in Schwierigkeiten stecken. Es gibt ein Wort dafür. Rezession.« Hamilton seufzte. »Warum tun wir das, Nathaniel?« »Bitte?« fragte Fett verdutzt. Derek zuckte die Achseln. »Warum schuften wir uns zu Tode, schlafen zu wenig, setzen Vermögen aufs Spiel?« »Und bekommen Magengeschwüre?« Fett lächelte, doch seine Haltung hatte sich plötzlich verändert. Die Augen hinter den dicken Brillengläsern waren schmal geworden und er strich sich mit einer Geste über das pomadisierte Haar, die Derek richtig deutete. Fett schlüpfte in seine Rolle als fachkundiger Mann der Finanzwelt, als freundlicher Ratgeber mit objektivem Standpunkt. Deshalb war seine Antwort von wohlberechneter Unverfänglichkeit. »Warum wir tun, was wir tun? Um Geld zu machen, warum denn sonst?« Derek schüttelte den Kopf. Seinem Freund musste man immer zweimal winken, bevor er ins tiefere Wasser trat. »Oberprimanerwissen in Wirtschaftslehre«, sagte Derek abfällig. »Ich hätte größere Gewinne gemacht, hätte ich mein Erbteil verkauft und das Geld aufs Postsparbuch gebracht. Die meisten Menschen, die große Unternehmen besitzen, könnten herrlich und in Freuden von den Zinsen leben, würden sie genau das tun. Warum klammern wir uns so an unser Vermögen? Warum versuchen wir es zu mehren? Ist es Gier? Die Gier nach Geld, nach Macht, nach Ansehen? Ist es Abenteuerlust? Oder leiden wir alle unter zwanghafter Spielsucht?« »Ich habe das Gefühl, Ellen hat sich dir gegenüber sinngemäß geäußert«, sagte Fett. Hamilton lachte. »Das stimmt. Aber es tut mir weh, dass du offenbar der Meinung bist, ich selbst wäre zu solchen Betrachtungen nicht fähig.« »Oh, ich bezweifle keineswegs, dass du meinst, was du sagst. Aber Ellen hat eine bestimmte Ausdrucksweise, wenn sie bestimmte Dinge in Worte kleidet, die dir durch den Kopf gehen. Trotzdem hättest du Ellens Bemerkung mir gegenüber nicht wiederholt, wäre sie bei dir nicht auf fruchtbaren Boden gefallen, stimmt's?« Er hielt inne. »Pass gut auf, Derek, dass du Ellen nicht verlierst.« Für einen Augenblick starrten die Männer sich an. Dann schauten sie beide weg. Im Zimmer war es totenstill. Sie waren im Rahmen ihrer Freundschaft an die Grenze des Persönlichen gestoßen. Schließlich sagte Fett, »Es könnte sein, dass wir in den nächsten Tagen ein unverfrorenes Angebot bekommen.« Hamilton war erstaunt. »Wie meinst du das?« »Jemand könnte auf den Gedanken kommen, dass er dein Unternehmen gewissermaßen als Sonderangebot kaufen kann, weil du über die Halbjahresbilanz schockiert warst und in Panik geraten bist.« »Was würdest du mir denn empfehlen?« fragte Hamilton. »Das hängt vom Angebot ab. Aber ich möchte dir den Rat geben, erst einmal abzuwarten. Heute müssten wir erfahren, ob du die Bohrrechte für dieses Ölfeld bekommen hast.« »Das Shield?« »Ja. Solltest du den Zuschlag erhalten, werden deine Aktien wieder steigen.« »Die Aussichten auf Gewinne bleiben trotzdem dürftig. Aber es wäre eine gute Möglichkeit, dein Unternehmen aufzukaufen und anschließend die Vermögenswerte mit Gewinn zu veräußern.« »Das stimmt«, erwiderte Hamilton nachdenklich. »Ein Spekulant würde sein Angebot noch heute unterbreiten, bevor der Minister seine Entscheidung über die Vergabe der Bohrrechte bekannt gibt. Ein Opportunist würde sein Angebot morgen machen, falls wir die Lizenz bekommen. Ein ernsthafter Investor würde bis nächste Woche warten. Und ein kluger Mann würde ihnen allen einen Korb geben.« Hamilton lächelte. »Geld ist nicht alles, Nathaniel.« »Großer Gott! War meine Bemerkung so ketzerisch?« »Ganz und gar nicht.« Fett war erheitert. Seine Augen funkelten hinter den dicken Brillengläsern. »Ich weiß das schon seit Jahren, aber es überrascht mich, diese Worte aus deinem Munde zu hören.« »Das überrascht mich selbst«, Hamilton lächelte. Er wuchtete seinen massigen Körper aus dem Sessel. »Ich muss jetzt gehen.« Fett begleitete ihn zur Tür. Derek, was Alan betrifft, ich hoffe, du nimmst mir meinen Rat nicht übel. Nein. Sie schüttelten sich die Hände. Dein Rat ist mir lieb und teuer. Fett nickte und öffnete die Tür. Egal, was du tust, Derek, du darfst nicht in Panik geraten.
Geht klar.
Erst als er das Gebäude verließ, wurde Hamilton bewusst, dass er diesen Ausdruck seit 30 Jahren nicht mehr benutzt hatte.